Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir haben heute nach langem mal wieder ein historisches oder, naja, vielmehr literarisches Thema für euch vorbereitet und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wieder bei mir im Studio ist natürlich auch meine Kollegin Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich auf unseren kulturellen Finanzpodcast.
Ja, du hast ja heute mal ein ganz anderes Thema für uns mitgebracht. Du hast gesagt, die Idee für den Podcast ist dir beim Zeitungslesen gekommen.
Ich habe, Tanja, beim Lesen meiner Tageszeitung einen Abschnitt gefunden. Da stand drin, dass die berühmte schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren mal ein Märchen geschrieben hat, Pomperipossa in Monismanien. Der Grund dafür, dass sie das geschrieben hat, war ein knallharter. Und dieses Märchen hat anscheinend, habe ich gelesen, Mitte der 70er Jahre dazu geführt, dass die jahrzehntelange Regierungspartei, die Sozialdemokraten, in Schweden abgewählt wurden. Und da habe ich gedacht, da muss ich nachforschen. Und die Geschichte war so spannend, dass ich dachte, komm, wir machen einen Podcast draus.
Ja, von Astrid Lindgren habe ich definitiv als Kind auch viel gelesen und die Filme ihrer Geschichten gesehen. Und ich glaube, es ging sicherlich vielen, vor allem Mädchen wie mir, so, dass Pippi Langstrumpf schon so ein kleines Vorbild für uns war. Also ich habe es bis jetzt zwar noch nicht zur kunterbunten Villa und dem Pferd und dem Affen geschafft, aber ich arbeite dran. Aber dass Astrid Lindgren eine Regierung gestürzt hat, das wusste ich nicht.
Mich hat es nämlich auch total überrascht. Und Pferd? Pferd hattest du sogar mal eins, Tanja, oder?
Ja, aber nicht im Wohnzimmer.
Und du hast es auch nicht selbst rumgetragen in der Gegend, genau. Naja, so richtig gestürzt hat Astrid Lindgren die Regierung ja nicht. Dazu erzählen wir aber später nochmal mehr. Aber ich bin durch diesen Artikel so neugierig geworden und habe auch gedacht, das ist eine Chance, mal über Leben und Karriere von Astrid Lindgren zu reden, deren Buch Pippi Langstrumpf ich als mein erstes Buch gelesen habe. Und vielleicht können wir sogar ein bisschen über Pippi Langstrumpf reden.
Dann lass uns doch bitte mal mit dem Märchen anfangen. Was genau ist denn da passiert?
Es war Mitte der 70er Jahre. Schweden war ein ausgeprägter Wohlfahrtsstaat, ein ausgeprägter Sozialstaat mit viel Umverteilung. Was da heißt, die Reichen haben viel Steuern bezahlt, auch hohe Sozialabgaben bezahlt und umgekehrt die Ärmeren, die mit weniger Einkommen, die konnten dann so recht gut leben, mussten eben keine Angst haben, dass sie irgendwie jetzt existenzielle Nöte haben. Und im Prinzip ist das ja auch eine gute Idee.
Genau, und das ist ja auch ganz ähnlich wie bei uns hier in Deutschland im Prinzip, oder?
In der Tat. Also prinzipiell ist es ja bei uns auch so, dass eigentlich das soziale Netz alle schützen sollte, was nicht immer klappt, das wissen wir auch, aber dass es immerhin die Existenz retten sollte. Und das ist ja auch für den gesellschaftlichen Frieden sehr wichtig, dass man mit Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe, Krankenversicherung, kostenlosem Bildungsangebot, dass man dafür für alle Chancengleichheit schafft. Und gerade dieser soziale Friede ist ja auch was, was eine Gesellschaft zusammenhält.
Aber was war denn dann genau das Problem in Schweden?
Dieses System war hochkomplex. Und es war so komplex, dass wann immer man daran was geändert hat, dass man nicht wusste, was die Auswirkungen sind. Und es war gerade da Mitte der 70er so, dass sie dann irgendwas geändert haben, also dass sie irgendwie die Steuern ein bisschen gesenkt haben, aber dafür bei den Sozialabgaben höhere Grenzen angesetzt haben. Und am Ende war das total verrückt, nämlich Menschen wie Astrid Lindgren, die zum Teil als Arbeitnehmerin, zum Teil als Selbstständige gearbeitet hat. Sie war ja Schriftstellerin. Und Menschen, die dann in dieser Selbstständigkeit viel verdient haben, die mussten durch dieses komplizierte System zum Teil mehr abgeben, als sie eigentlich verdient haben. Astrid Lindgren hat sich also so sehr darüber geärgert, über diesen Missstand, dass sie ein Märchen erfunden hat, Pomperipossa in Monismanien, wo sie genau ihre Situation dargestellt hat, nämlich eine freundliche Schriftstellerin, die schöne Bücher schreibt, die den Kindern gefallen und dass die so erfolgreich diese Bücher schreibt, aber dass die Regierung ihr von all dem, was sie da bekommen hat, immer mehr und mehr abgenommen hat und am Ende sogar mehr genommen hat, als sie eigentlich verdiente und dass sie dadurch immer ärmer und ärmer wurde. Also sie hat im Prinzip diese reale Situation einfach so ein bisschen satirisch nochmal überzeichnet und das in Märchenform dargestellt und damit dann erreicht. Erstens mal, dass das Märchen, dieses satirische, politische Märchen natürlich in der Tageszeitung, in der großen Tageszeitung abgedruckt wurde. Die Menschen haben es gelesen. Es kam zu einer enormen Diskussion, weil zum ersten Mal eben auch dieser Missstand diskutiert wurde, dass diese Diskussion dann dazu geführt hat, dass die Sozialdemokraten abgewählt wurden. Und wirklich, also Astrid Lindgren war Zeit ihres Lebens überzeugte Sozialdemokratin. Aber diese konkrete Politik, die war eben schwierig und die wurde zu Recht dann heftigst diskutiert.
Und wie beeindruckend auch, also die Macht, die Astrid Lindgren ja offenbar hatte, mit dem geschriebenen Wort so eine Veränderung herbeizuführen.
Das ist genau das, was mich fasziniert. Also Astrid Lindgren ist 1907 geboren. Man muss sich vorstellen, was es für eine Zeit war in Mitte der 70er. Wir reden ja manchmal drüber. Anfang der 70er wurde doch abgeschafft, dass in Deutschland beispielsweise Frauen ihren Mann fragen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also das war eine andere Zeit als heute. Und eine Frau hat diese Macht. Und eine Frau hat den Mut gehabt, diesen Missstand auszusprechen. Das hat ja viele andere auch getroffen, nämlich gerade besser verdienende Selbstständige. Nehmen wir Ärzte, nehmen wir Rechtsanwälte, die dadurch demotiviert wurden, mehr zu leisten. Und anscheinend, habe ich gelesen, war es damals auch so, dass dann Ärzte gesagt haben, okay, dann arbeite ich halt nicht mehr so viel, Rechtsanwälte. Und dadurch gab es dann auch zeitweise und regionenweise Engpässe bei der medizinischen Versorgung. Also es war wirklich höchste Zeit, dass man laut darüber geredet hat.
Hast du denn bei deinen Recherchen auch noch Interessantes zu Astrid Lindgren herausgefunden?
Ja, über manche Menschen liest man ja immer mal wieder was. Über Astrid Lindgren hatte ich nie was gelesen. Und wenn ich so, ich habe ihre Bücher geliebt, wenn ich diese Bücher gelesen habe, dann habe ich immer gedacht, die waren so lustig, so unbeschwert, so unkonventionell. Die hatte garantiert ein schönes Leben. Aber ganz im Gegenteil, also kam erstens mal aus wirklich armen Verhältnissen, hatte wohl eine glückliche Jugend, aber ist dann zu den Zeiten schon mit 18 schwanger geworden von einem verheirateten Mann, musste ihr Kind dann auch am Anfang weggeben, weil sie es nicht ernähren konnte und weil sie auch weggehen musste, natürlich damit keiner die Schande erfahren hat. Dann hat sie selbst aber geheiratet, hat nochmal ein Kind bekommen, aber der Mann ist dann auch früh gestorben. Das war der Herr Lindgren dann, den sie da geheiratet hat. Und die war mit 44 war sie schon Witwe. Und dann war sie Sekretärin in ihrem Leben, Stenografin, später Lektorin und hat nebenher diese Kinderbücher geschrieben. Und das zeigt uns, finde ich nochmal ganz eindrücklich, dass gerade so große Karrieren ganz selten geradlinig verlaufen. Und wenn wir selbst auch in Krisen da sitzen und denken, boah, das ist so ausweglos und andere Menschen, die haben es gut. Wenn man hinter die Kulissen schaut, sieht man, dass alle Menschen Schwierigkeiten bewältigen mussten und eben auch, dass man es schaffen kann.
Aber sie muss ja schon sehr kreativ und vielleicht auch ein bisschen verrückt gewesen sein, wenn sie solche Bücher wie Pippi Langstrumpf geschrieben hat, oder?
Und wenn du schreibst über Menschen, ist es ja oft so, vermute ich als Autor, als Autorin, dass du dann auch immer ein bisschen über dich selbst schreibst. Und den Eindruck habe ich auch, dass sie diese starke Unabhängigkeit in Pippi Langstrumpf wieder gespiegelt hat. Und sie muss wohl auch sehr selbstbewusst gewesen sein. Wenn ich so überlege, die war 10 Jahre älter als meine Oma. Meine Oma ist 1916 geboren. Und so einen Weg in solch einer Zeit zu gehen, das finde ich wirklich bemerkenswert.
Und mit Pippi Langstrumpf hat sie da ja auch durchaus eine Figur geschaffen, die diesen Ausbruch aus traditionellen Rollen nochmal sehr schön verbildlicht.
Und dieses Buch hat sie wohl Mitte der 40er geschrieben, also damals, als in Europa ein großer Krieg war. Auch das kommt ja noch dazu, ja.
Wobei man wahrscheinlich gerade dann solche Geschichten braucht, um irgendwie noch Hoffnung zu schöpfen.
Ja, und das hat sie dann, und gerade für Kinder muss man ja dann Hoffnung schöpfen und neue Zukunft machen, und das hat sie echt gut geschafft.
Ich würde gerne nach einem Ausflug in die Welt der Kinderbücher wieder zu den Wirtschaftsthemen zurückkommen. Was würdest du denn sagen, wie kommt es, dass so ein sozialer Staat wie Schweden ja auf gewisse Art und Weise so ungerecht war und den Menschen ihr Einkommen mit den Steuern und den Abgaben weggenommen hat? Also so, dass es für Leute wie Astrid Lindgren ja auch schwer war, gut über die Runden zu kommen.
Ja, Und Tanja, ich glaube, das ist die ewige Gratwanderung zwischen, es muss ein Staat dafür sorgen, dass die Ärmeren auch Chancen haben und ihre Existenz erhalten können. Aber gleichzeitig darf der Staat auch nicht die Motivation wegnehmen bei den Leistungsfähigeren, dass sie leisten, dass sie mehr leisten, um dadurch dann auch mehr allgemeinen Wohlstand zu schaffen. Und allgemeiner Wohlstand heißt beispielsweise auch, gute Bücher zu haben oder gute Gesundheitsversorgung zu haben. Und diese Gratwanderung, das merken wir immer und überall bei Sozialstaaten. Also prinzipiell haben Sozialstaaten immer so die Tendenz, immer mehr Umverteilung zu machen. Und deshalb ist es auch immer wieder wichtig, dass man neu überlegt, was leisten wir, wo sind die Anreize. Zurzeit ist es gerade auch in Deutschland wieder eine ganz große Diskussion, politische Diskussion mit, wie viel kann ein Sozialstaat noch leisten, wie viel kann sich Deutschland als Sozialstaat leisten.
Und damit meinst du wahrscheinlich vor allem das System der gesetzlichen Rentenversicherung, die ja gerade auch durch den demografischen Wandel an ihre Grenzen kommt.
Ja, denk mal, Tanja, es werden ja immer weniger Junge, die immer mehr Alte versorgen müssen. Die echten geburtenstarken Jahrgänge, die so in den 60er Jahren in Deutschland geboren sind, die gehen jetzt alle in Rente und die werden zum Teil wirklich schöne hohe Renten bekommen. Das ist gut für die Menschen, aber es muss ja jemand auch das Geld in die Rentenversicherung einbezahlen. In der Tat. Und auch die Krankenversicherung stößt an ihre Grenzen. Weil die Versicherungsbeiträge zur Krankenversicherung, die machen inzwischen so viel aus an den Löhnen und Gehältern, dass normale Durchschnittsverdienerinnen und Durchschnittsverdiener so große Anteile jetzt schon abgeben müssen an Steuern und eben diesen Sozialversicherungsbeiträgen, dass es immer teurer wird. Und zusätzlich ist es auch noch so, also es bleibt weniger vom Lohn, vom Gehalt übrig. Und zusätzlich ist es noch so, dass die Unternehmen, die zahlen ja einen Teil der Sozialversicherungsbeiträge, dass für die dann die Arbeit so teuer ist, dass sie international nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Das ist irgendwie so eine ungute Mischung, wo man weiß, man muss mal wieder überlegen, wo ist Existenzsicherung, wo brauche ich ein soziales Netz, aber wo wird es dann vielleicht zu viel? Und man muss gerade auch noch mal sagen, wenn so hohe Sozialabgaben da sind, lohnt es sich für gerade für schlecht ausgebildete Menschen oft auch gar nicht, überhaupt in den Arbeitsmarkt reinzugehen, weil die Sozialleistungen höher sind als das, was sie nachher verdienen würden. Und deshalb fehlen bei uns auch im Niedriglohnbereich Arbeitskräfte.
Werden denn diese Sozialleistungen alle durch Beiträge finanziert?
Zum großen Teil schon, aber es gibt auch Steuerzuschüsse, also es wird auch aus dem Steuersystem rausfinanziert, zur Rentenversicherung und auch zur Krankenversicherung. Und auch das bringt dann wieder gerade sowas, wie das damals Mitte der 70er Jahre in Schweden war, dass zum einen durch das Steuersystem Sozialleistungen finanziert werden müssen, zum anderen die Sozialbeiträge auch noch höher sind und dass das eben dann so einen großen Anteil ausmacht an den Arbeitskosten und an den, also so viel wegnimmt von den Löhnen und von den Gehältern.
Und du hattest vorhin das mit den Besserverdienenden so betont in Schweden.
Ja, also es ist gerade Menschen mit hohem Einkommen, die, das sagt man, das sagt die volkswirtschaftliche Theorie auch, die sind leistungsfähiger, finanziell leistungsfähiger und deshalb sollen die auch mehr zur Umverteilung beitragen. Und das ist ganz klar, das ist auch, denke ich, das empfindet man auch bis zu einem gewissen Grad als gerecht. Und das führt dann zu einer progressiven Besteuerung. Und progressive Besteuerung heißt, je reicher ich bin, je mehr ich Geld verdiene, desto höher ist der Steuersatz, den ich bezahlen muss. Und der Grenzsteuersatz, wenn ich dann also wirklich sehr viel Geld verdiene und der ist, wenn der dann mal über 50 oder 60% ist, dann muss man schon sagen, also denk mal, Grenzsteuersatz 60%. Jeder zusätzliche Euro, den ich verdiene, muss ich 60% an Steuern bezahlen. Und wenn ich dann noch Sozialbeiträge zahlen muss, die kommen noch drauf, dann merkt man auch, wie das zu dem Phänomen kam von Astrid Lindgren. Denn die war ja Selbstständige. Der Selbstständige muss ja nicht nur den Arbeitnehmeranteil von den Sozialabgaben zahlen, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Und dass man dann schnell in eine Region kommt, wo man über 100% oder fast 100% von dem zusätzlich Verdienten abgeben muss und damit dann die Anreize sinken, noch mehr zu leisten, das versteht man dann auch gerade in solch einem progressiven System. Also nochmal zusammengefasst, progressives System, je reicher, desto höher der Anteil des Einkommens, der bezahlt wird, das ist eigentlich gerecht. Aber auch dieses System hat Grenzen, weil es irgendwann dann nur noch leistungsfeindlich ist.
Ja, und da kommt natürlich auch die Frage auf, wer arbeitet freiwillig mehr, wenn man dann das Geld am Ende verliert.
So, Und wovon leben wir? Wovon wächst der Wohlstand? Davon, dass Menschen motiviert sind, mehr zu leisten, innovativ zu sein, kreativ zu sein. Und es muss einfach eine sinnvolle Grenze gesetzt werden. Und man merkt, Wohlstand fällt auch nicht vom Himmel. Und das ist so genau das, was dann Astrid Lindgren in diesem satirischen Märchen thematisiert hat.
Aber ich höre so zwischen den Zeilen raus, dass du davon ausgehst, dass auch hier in Deutschland der Sozialstaat vielleicht ein klein wenig zurückgenommen werden sollte, oder?
Wenn wir das in unseren Analysen diskutieren, hier bei uns in der volkswirtschaftlichen Abteilung, dann ist es schon recht klar und auch, das liest man auch in den Wirtschaftszeitungen überall, dass wir alle wissen, wenn man heute hochrechnet, wie groß der Anteil der Sozialabgaben am Einkommen werden wird, wenn man nichts ändert am Sozialsystem, dann weiß man, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind dadurch, dass wir einen ausgeprägten Sozialstaat haben in Deutschland, sowieso schon im Wettbewerbsnachteil, weil eben Lohnkosten dadurch höher sind. Und Deutschland ist zurzeit nicht gut in Sachen Wirtschaftswachstum. Und unser Rentensystem und auch unser Krankenversicherungssystem wird auf Dauer nicht finanzierbar sein, wenn wir es so lassen, wie es jetzt ist.
Und was genau bedeutet das dann für uns?
Jetzt sind wir wieder beim Thema Geldanlage, Tanja. Nämlich, wenn ich weiß, dass meine Rente wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein wird, wie sie jetzt vielleicht noch von meinen Eltern oder Großeltern ist, so als Anteil an dem, was ich am Ende meines Arbeitslebens gearbeitet, verdient habe, als Anteil dann, was ich davon dann später auch wirklich als Rente kriege. Und auch die Tatsache, dass vielleicht eine Krankenversicherung nicht mehr alle Gesundheitsausgaben für mich zahlen wird in Zukunft, dann weiß ich, ich muss privat vorsorgen, damit ich mir trotzdem mein Leben leisten kann, damit ich trotzdem eine gute Gesundheitsversorgung für mich mir leisten kann und damit ich später, wenn ich in Rente bin, auch genug Geld habe, um entspannt und einigermaßen sorglos leben zu können.
Und da sind wir wieder genau beim Thema unseres Podcasts, Gabriele, oder?
Oh ja, genau. Also zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs will ich auch dazu nur noch mal eins sagen. Solange die Weltwirtschaft im Durchschnitt weiter wächst, und das wird sie tun, und solange es Inflation gibt, lohnen sich Geldanlagen in Wertpapieren. Und das heißt, wenn ich vorsorge, wenn ich renditestark vorsorge, dann kann ich auch so viel beiseite legen, dass ich mir später mal eben mein Alter leisten kann oder auch eine gute Gesundheitsversorgung leisten kann. Also umso mehr mit diesem Ausblick für den Sozialstaat, da ist nochmal ganz viel Motivation da, was für unsere private Vorsorge, finanzielle Vorsorge zu tun. Und es ist einfach klar, also auf dem Girokonto sparen bringt nichts. Es geht um richtiges Geld anlegen und investieren.
Genau, aber auch Achtung, es kann natürlich bei Wertpapieren zu Kursschwankungen kommen. Aber da gibt's ja so ein paar Dinge, so ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann, um dem entgegenzuwirken. Und wenn ich dir die letzten paar Aufnahmen so richtig zugehört habe, dann ist regelmäßig investieren eins davon.
Der klassische Sparplan, Tanja, oder?
Genau.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber die Kursschwankungen dürfen wir nie vergessen. Und es ist, also wo Rendite drin steckt, da ist auch Risiko dabei. Und Risiko heißt einfach auch Schwankungen und das Risiko, dass es auch mal nach unten geht mit den Kursen. Und nicht zu vergessen, wenn man breit streut, also das Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen, Aktien, Renten, also Zinspapiere, Immobilienfonds, wenn man das überall breit streut, dann hilft auch das, um mit den Schwankungen besser klarzukommen.
Und das auch in turbulenten Zeiten, auch wenn sich gerade politisch so viel tut, hier und auch über dem großen Teich.
Boah, Tanja, ja, da sprichst du ein wahres Wort. Es ist sehr turbulent zurzeit, politisch. Interessanterweise verkraften das die Märkte aber im Durchschnitt recht gut. Und da merkt man mal wieder, solange die Weltwirtschaft stabil wächst, ist auch weiterhin die Grundlage da für die Finanzmärkte, dass Kurse weiter steigen können im Durchschnitt, wie gesagt, mit Schwankungen. Aber dass es eben tendenziell auch an den Märkten aufwärts geht. Und man muss noch dazu sagen, gerade in so schwierigen politischen Zeiten ist es umso wichtiger, dass man sich gelassen und sicher fühlen kann, weil wir für unsere finanzielle Vorsorge was tun.
Und wir uns vielleicht auch alle eine kleine Scheibe von Pippi Langstrumpf oder Astrid Lindgren abschneiden. Vielen Dank, liebe Gabriele, dass du uns diese Geschichte heute mitgebracht hast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne oder schreibt uns an podcast@deka.de, falls ihr einen Themenwunsch habt für eine unserer nächsten Folgen. Und ganz wichtig, bleibt selbstbewusst und unabhängig. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.